Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Du kommst zu Hause nach einem langen Tag, es gab stressende Arbeit oder das Treffen mit dem Bekannten oder die Bekannte ist nicht so gelaufen, wie du es erhofft hast. Und bevor du den Schlüssel in die Tür steckst, hebst den Deckel zum Briefkasten und entdeckst einen Brief. Und die erste innere Reaktion ist vielleicht Freude. Aber diese Freude ruht darauf, von wem dieser Brief kommt. Wenn es von einer Behörde kommt, dann ist die Freude schnell weg. Man muss wieder was erledigen, vielleicht eine Überweisung durchführen. Aber wenn der Brief von Freunden oder Familien kommt, dann freut man sich umso mehr. Man nimmt ihn schnell, man will ihn schnell öffnen, man läuft rein, zieht vielleicht gar nicht die Schuhe aus, lässt die Taschen im Flur stehen und will gleich lesen, was für neue Nachrichten wir bekommen haben. Die Gemeinde in Kolossee hatte einen Brief empfangen, welchen wir heute in der Bibel haben und lesen dürfen. Aber um zu verstehen, was dieser Brief bewirken sollte und was die Auswirkungen dieses Briefes waren, wollen wir uns zuerst auch die Gemeinde Kolossee ein bisschen anschauen, ein bisschen Hintergrundinformationen erfahren. Und dann sehen, wie dieser Brief bei denen angekommen ist. Die Gemeinde in Kolossee wurde nicht von Paulus gegründet, wie viele andere Gemeinden, sondern, wie wir in dem ersten Kapitel lesen, in Vers 7, wurde es durch Epaphras gegründet, der irgendwo durch den Paulus zum Glauben gekommen ist. Und wir können uns vorstellen, dass er gedacht hat, diese Botschaft, die muss ich zurück nach Kolossee bringen. Und dort ist eine Gemeinde entstanden. Und der Epaphras, der ist jetzt zum Besuch beim Paulus. Und er erzählt dem Paulus, wie es dieser jungen Gemeinde geht. Es ist echt jung, es ist nicht lang, dass es diese Gemeinde gibt. Und er erzählt von ihrem Glauben und der Paulus ist sehr erfreut, davon zu hören. Aber er erzählt auch von den Gefahren, die diese Gemeinde entgegenkommen, die Irrlehren, die verbreitet werden. Und der Paulus, der gerade in einer Gefangenschaft im Gefängnis sitzt, schreibt diesen Brief. Von welchem Gefängnis dieser Brief geschrieben wurde, ist uns nicht ganz klar. Er war ja in einigen Gefängnissen und von Gefängnissen hat er einige Briefe geschrieben. Dieser Brief wurde aber auch in sehr engem Zusammenhang mit dem Philemon-Brief geschrieben. Wir sehen auch Ähnlichkeiten da. Und genau, der Epaphras wird jetzt diesen Brief gegeben, dass er auch der Gemeinde in Kolossee stärken soll. Der Paulus ist sich bewusst, dass diese Gemeinde Irrlehren entgegenkommen und daher schreibt er auch in Kapitel 2, die Verse 6 und 7, dass sie in Christus Jesus, also wie sie den Herrn Jesus Christus empfangen haben, dass sie auch in ihm wandeln sollen, in ihm gewurzelt sein sollen, an ihm aufgebaut sein sollen. Und ja, das sie dadurch auch in Danksagung überströmt werden. Der Kolosserbrief befindet sich nach dem Philipperbrief, der, glaube ich, mehr bekannt ist. Da können wir viele Verse, die wir vielleicht auswendig lernen und auch Leuten mitgeben zur Ermutigung. Und der hat vier Kapitel und recht schön aufzuteilen. In den ersten zwei, wo der Paulus viel Theologie reinsetzt, wo er Jesus groß macht. Und in den zweiten Teil, die Kapitel 3 und 4, wird er ganz praktisch, sagt, welche Auswirkungen das auf das Leben der Christen haben soll. In den ersten zwei Kapiteln wird Jesus als der Erhabenste, als der Höchste, der Beste, der Schönste dargestellt und auch als der, der allgenügsam ist. Wir brauchen nichts anderes außer Jesus Christus, um errettet zu werden. Aber diese Erkenntnis soll in unserem praktischen Leben Auswirkungen haben, wie wir unseren Alltag gestalten. Daher habe ich auch den Gedanken, der den ganzen Kolosserbrief durchzieht, auf zwei Teile geteilt. Der Christus, den wir betrachten, und der Christ, wie er dadurch verändert wird. Es ist ein sehr starker Fokus, dass wir uns Christus anschauen, ihn betrachten, wie er ist. Und indem wir ihn anschauen, werden wir immer mehr und mehr umgestaltet in das gleiche Ebenbild. Und dieses Konzept ist echt essentiell im Kolosserbrief. indem wir schauen, wer Jesus Christus ist, dass unser Leben, die Bereiche in unserem Leben verändert werden. Vielleicht eine passende Illustration dazu ist zwei eigentlich, die ganz ähnlich sind, ist von Kleinkindern, wie sie ihre Eltern alles nachmachen. Man kennt es vielleicht, wo die sind ja neu zur Welt, die entdecken alles, die wissen nicht, wie was funktioniert und die schauen zu, wie Mama oder Papa etwas machen und die machen es ihnen nach. Sie steigen sogar vielleicht in ihre Schuhe rein. Die wollen so sein wie die Eltern. Aber auch bei Ehepaaren beobachtet es manchmal, wie eine Partner oder die Partnerin Gewohnheiten oder sogar Mimiken vom anderen übernehmen, sehr unbewusst. Sie verbringen viel Zeit miteinander, sie beobachten sie und dann irgendwann findet es statt, dass sie auch so reagieren wie der Partner. Und genau so soll es uns gehen. Indem wir Christus anschauen, ihn betrachten, wer er ist, sollen wir auch umgewandelt werden und verändert werden. Die heutige Predigt steht in Kolosser Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, mit der Überschrift Kanäle der Gnade Gottes. Und ich will den Text jetzt kurz lesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossee sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich würde euch gern drei Punkte mitgeben, die uns helfen sollen, Kanäle der Gnade Gottes zu sein. In unserem Umfeld, ob in der Familie, in der Gemeinde, ob am Arbeitsplatz oder in der Schule, egal wo Gott uns hinstellt. Drei Punkte sind berufen in Christus, verbunden in Christus und gestärkt in Christus. Berufen in Christus, verbunden in Christus und gestärkt in Christus. Zum ersten Punkt, berufen in Christus. Unser Text fängt an und der Paulus stellt sich vor. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Nicht Paulus, Gründer der Gemeinde in Ephesus und Korinth. Nicht, der bestimmt schon tausend zum Glauben geführt hat. Nicht als einer, der dieser oder jenen Abschluss absolviert hat, sondern Apostel Christi Jesu. Nicht einmal einfach Paulus Apostel, sondern in allen Briefen, wo der Paulus sich auf ein Amt oder eine Position sich bezieht, ist es immer im Zusammenhang von wem. Er ist Apostel Christi Jesu. Er ist Knecht Christi Jesu. Und er ist sich dieses Amt bewusst und was es bedeutet, ein Apostel zu sein. Er ist ein Gesandter, ein Bote. Er steht im Auftrag von jemandem anders. Wir können es heute vielleicht vergleichen mit dem Außenminister oder einem Botschafter. Er spricht oder handelt nicht von seiner eigenen Macht oder Autorität, sondern in des eines an, von jemandem anders. Jemand, der höher ist als ihn. Ein Apostel war jemand, der Jesus Christus als auferstandenen Herrn gesehen hat und berufen wurde. Mit diesem Amt kam eine gewisse Autorität. Und das, was einige von Ihnen gesagt haben, haben wir heute in der Bibel als Gottes Wort. Aber mit dem Abschluss der Bibel gilt oder gibt es diesem Amt in dieser Form nicht mehr. Paulus geht weiter und sagt natürlich ja auch, wessen Apostel er ist. Er ist der Apostel Christi Jesu. Nicht ein Apostel von einem gelehrten so und so oder ein Apostel von jenem oder diesem Herrscher oder König, sondern Apostel Christi Jesu, der für die Juden ein Ärgernis war, für die Heiden und für die, die verloren gehen, eine Torheit, aber für den, der glaubt, Gottes Kraft. Der Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hatte, worauf Paulus auch später im Kolosserbrief noch Bezug nehmen wird. Jesus, der Gott war und Mensch wurde, der am Kreuz litt und starb. Jesus, der aus dem Toten auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Er ist nicht Apostel von einem Menschen. Er ist ein Apostel von der mächtigsten Person, die es gibt. Er ist Apostel von Gott selbst. Ich denke, wir können sehen, wenn jemand sich auf diesen Amt berufen nimmt, dass damit auch eine gewaltige Autorität kommt. und zu bestätigen, dass er dieses Amt nicht auf sich selbst oder sich selbst da eingestellt hat, sagt er, er ist Apostel durch Gottes Willen. Gott hat bestimmt, dass Paulus Apostel werden soll und dadurch die Offenbarungen Gottes seine Gemeinde auch gibt, was wir heute als inspiriertes Gottwortes haben dürfen. Nach Gottes Plan beruft er die Menschen und er ist derjenige, der Leute, einzelne Personen einstellt in verschiedenen Ämtern und sie auch beruft, Teil des Leibes Christi zu werden. Und doch fragen wir uns oft, warum habe ich nicht den Dienst, den jemand anders hat? Oft ist dieser Gedanke auch verbunden eigentlich mit Neid und Eifersucht. Er bekommt die Anerkennung, die ich vielleicht auch so gern will. Wieso hat Gott so und so zum Predigen berufen oder so und so begabt, Klavier zu spielen? Wieso darf ich nur ständig die Gemeinde putzen und die Stühle stellen? Bin ich nicht gut genug für was anderes? Gott ist derjenige, der Menschen beruft und begabt und befähigt. Und er tut es in seiner Allwissenheit. Er wusste, zu welcher Zeit er wen beruft. Und den Apostel hat er damals berufen, auch die Gemeinde zu gründen, ein Fundament zu geben und die Lehre uns zu geben, auf der wir uns stützen können. Und eines Tages werden wir vielleicht sehen, wieso Gott uns eine bestimmte Rolle, uns eine bestimmte Berufung gegeben hat. Aber bis dahin lasst uns auch in der Berufung stehen, mit der Gott uns berufen hat. Aber Paulus ist nicht der einzige Absender dieses Briefes. Er schließt noch ein und Timotheus, der Bruder. Der Timotheus war ein Begleiter von Paulus auf seinen Missionsreisen. Und auf eins dieser Reisen hatte der Paulus den Timotheus in Ephesus zurückgelassen, damit er dort die Gemeinde, die dort gegründet wurde, auch dort Ältesten einzusetzen und dieser jungen Gemeinde damals Leitung und Unterweisung zu geben. Der Timotheus war jetzt sehr wahrscheinlich zum Besuch beim Paulus im Gefängnis, wo ihn auch unterstützt hat. Und es könnte sein, dass er diesen Brief geschrieben hat, während der Paulus diktiert hat und der Paulus am Ende nur unterzeichnet. Oder es kann sein, dass er nur dem Paulus geholfen hat, während der Paulus geschrieben hat. Timotheus bekommt aber hier einen Ehrentitel, der Bruder. Und wie schön ist es, wenn jemand, der nicht zur leiblichen Familie gehört, Bruder genannt wird. Diesen Titel bekommt nicht einfach irgendjemand, den man kurz kennt, sondern jemand, der treu ist, der zur Seite steht. Ich durfte durch die Gastfreundschaft der Gießbrechts die letzten Tage bei Ihnen sein, das war eine kleine Karte auf der Fensterbank. Und darauf stand, echte Freunde zählt man zur Familie. Aber der Paulus durfte den Timotheus nicht nur hier Bruder nennen, weil er treu ist, sondern er durfte ihn Bruder nennen, weil er zur Familie Gottes gehört. Und er war verbunden in Jesus Christus. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Verbunden in Jesus Christus. Dieser Brief ist an den heiligen und treuen Brüdern in Kolossee gerichtet. Obwohl der Paulus Apostel war, Apostel Jesu Christi war, begegnet er dieser Gemeinde nicht von einer Position, wo er höher ist und dass er hinabschaut auf sie, sondern er begegnet sie als Brüder, jemand, mit dem er gemeinsam unterwegs ist. Und wenn auch verschiedene Ämter und Rollen, wenn es verschiedene Ämter und Rollen in der Gemeinde gibt, bedeutet es nicht, dass jemand mehr wertvoll ist als den anderen. Und Paulus führt es ausführlich im Korintherbrief aus, dass das Auge die Hand benötigt und dass die Hand auch das Auge benötigt. Wenn der Jochen euer Pastor ist, dient er euch nicht von oben herab, sondern um euch unter die Arme zu greifen, euch zu stärken im Glauben. Eure Ältesten, die dienen euch nicht von oben herab, sondern kämpfen an eurer Seite und sorgen für euch. Und obwohl der Paulus Apostel war, tut er sie als Brüder begegnen, die heiligen und treuen Brüder in Kolossee. Paulus spricht sie als Heilige und Treue an. Nachdem er sich vorgestellt hat, stellt er jetzt die Zuhörer vor. Wer sind sie? Wer seid ihr? Und worum? Und das wird uns auch dazu führen, wieso er diesen Brief schreibt. Mit Heiligen ist der Status, den die Gemeindemitglieder in Kolossee vor Gott haben, gemeint. Sie sind heilig gemacht und darum als Heilige bezeichnet. Es ist nicht so zu verstehen, wie die katholische Kirche es lehrt, dass du genügend gute Werke tun musst oder besondere gute Werke tun musst, um heilig gesprochen zu werden. Nein, du bist erkauft durch das Blut Jesu Christi. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist heilig gemacht und darum zählst du als Heiliger. Und jeder, der erlöst ist und zu den Heiligen gehört, gehört zu der Familie Gottes. Und dadurch sind wir uns gegenseitig Geschwister im Glauben. Und dieses Heiliggemachtsein und als Heilige angesprochen zu werden, ist auch etwas, das Auswirkungen haben wird auf dem Leben später. Und es ist das, was in Kapitel 2 und 4 kommen wird. Weil wir heilig gemacht worden sind, weil wir erlöst sind und das Evangelium in unsere Herzen eingetroffen ist, soll es auch auf unsere verschiedenen Lebensbereiche eintreffen. Es soll diese Bereiche absondern von denen, wie die Welt es macht. Wir machen Familie anders. Wir sind an unseren Arbeitsplätzen anders. Wir benehmen uns anders in der Schule oder wie wir mit unseren Freunden umgehen. Und das Evangelium formt und erlöst diese verschiedenen Bereiche und soll die Gnade Gottes widerspiegeln. Sie sind nicht nur Heilige, sondern sie sind auch Treue, was auch als Gläubige verstehen werden kann. Sie sind diejenigen, die die Wahrheiten glauben, die sie gehört haben und von Anfang an treu zu ihnen stehen. Sie geben nicht auf. Sie gehen nicht nach links oder nach rechts oder verdünnen nicht die Wahrheit. Sie glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu erlösen. Sie glauben, dass Gott, der Vater, alles bestimmt hat und sie vorherbestimmt hat zum Heil. Sie glauben, dass der Heilige Geist sie zum Leben erweckt hat und ihnen ein Siegel ist zum Heil. Aber bedeutungsvoller als diese zwei Begriffe ist das, was als nächstes über die Kolosser gesagt wird. Sie sind heilige und treue Brüder in Christus. Und darin ruht ihre neue Identität. Sie sind nicht mehr das, was sie getan haben oder das, was sie noch in ihrer Freiheit tun werden. Sie sind nicht das, was die Gesellschaft sagt, dass sie sein müssen. Und sie sind auch nicht in erster Linie Mann oder Frau, Grieche oder Jude. Sie sind nicht mehr von ihrer Gesellschaft bestimmt, vom Status reich oder arm. Nein, ihre Identität ist, in Christus zu sein. Und ihre Identität ruht nicht nur, dass es in Christus ist, sondern dass sie in Christus sind, verbunden, vereint mit ihm, eins gemacht. Und dieser Begriff in Christus ist ein Gedanke, der die ersten zwei Kapitel sehr stark bestimmt und immer wiederholt wird. Es ist in Christus, dass wir eine Hoffnung haben. Es ist in Christus, dass wir errettet sind. Es ist in Christus. Und dann folgen noch einige Begriffe, die wir im späteren Verlauf des Kolosserbriefs sehen können. Und essentiell ist, dass wir in Christus eins sind. Wir sind verbunden. Es folgt noch, dass der Paulus im Grußwort sagt, Gnade euch und Frieden von unserem Vater. Wir haben einen Vater. Wir haben nicht verschiedene Väter. Und weil wir den gleichen Vater haben, sind wir verbunden und gehören zusammen. Wir sind alle seine Kinder. Und es ist vielleicht etwas schwer für die Gemeinde Kolossee zu sehen, weil sie tatsächlich eine Gemeinde war, getrennt von vielleicht der großen Gemeinde, von der wir gehört haben in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Am Anfang waren die in Jerusalem alle zusammen. Eine große Anzahl, und sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Täglich da waren Apostel gegenwärtig, die sie auch unterwiesen haben und die sind beharrlich in der Lehre der Apostel geblieben. Aber die Gemeinde in Kolossee war weit entfernt davon. Die waren eine kleine Gemeinde und es sind Irrlehrer unterwegs. Und der Paulus ist sich dessen bewusst. Und er sieht sich verbunden mit der Gemeinde in Kolossee. Und indem er sie jetzt grüßt und diesen Brief schreibt, tut er sie anerkennen als Teil der Kirche Christi. Und er will sie stärken. Das bringt uns zum dritten Punkt. Gestärkt in Christus. Das, was der Paulus der Gemeinde in Kolossee durch diesen Brief weitergeben will, soll dazu führen, dass die Gemeinde Gottes Gnade erfährt und Frieden bekommt. Diese Formulierung, Gnade euch, ist sehr eng verbunden mit der Art und Weise, wie damals auch ein Segen gesprochen wurde. Es ist nicht ein bloßes Hallo oder ja, sehr geehrter, sondern es ist ein Spruch, wo Segen vermittelt wird. Durch die Worte, die in diesem Brief enthalten sind, soll Gnade und Segen dieser Gemeinde zuteil werden. Diese Gnade ist auch der Grundstein und die Ursache, wieso es überhaupt die Gemeinde in Kolossee gibt. Es war die Gnade, die sie errettet hat, berufen hat und ihre Sünden vergeben hat. Dieser Spruch der Gnade, Gnade euch, ist ein Ausspruch der Kraft Gottes, die in ihnen wirken soll, durch die Worte, die Paulus in den Rest des Briefes ihnen vermitteln will. Und wir möchten so gerne Sachen, die in der Vergangenheit liegen, verändern. Momente wieder besser leben. Vielleicht einen Streit früher beschwichtigen. Ein schlechtes Wort nicht ausgesprochen haben und anstattdessen ein ermutigendes Wort sagen. Es gibt Sünden, die wir begangen haben, die wir gerne hätten nicht machen wollen. Und wie tröstlich ist es zu hören, Gnade euch. Ja, lasst die Gnade mehr werden, die Gnade, die ihr schon in eurem Leben erfahren habt. Das, was bei Menschen unmöglich ist, die Vergangenheit zu verändern. Diese Gnade hat am Kreuz für eure Sünden, eure Vergehungen bezahlt. Und im Lesen dieses Briefes möge diese Gnade weiterhin Veränderungen in eurem Leben bewirken. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es oft Sachen, die wir gern ändern möchten, Charakterzüge. Oder in unserem Alltag gibt es Gewohnheiten, die wir so gern ablegen wollen. Wie gut ist es zu hören, Gnade euch. Die Gnade, die euch errettet hat, ist die gleiche Gnade, die in euch Tag für Tag Veränderung wirkt, um euch Christus ähnlicher zu machen. Diese Gnade soll durch die Worte dieses Briefes in euch wirken, in eure Herzen wirken, um das, was wir manchmal so für unmöglich halten, zu verändern. Paulus wünscht aber auch Frieden. Und zwar Frieden, nicht so wie die Welt es anbieten würde, sondern ein Frieden, das auf Jesus Christus ruht, in dem Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Wie viele Menschen heutzutage sind unzufrieden, weil sie ihre Lage gerade nicht ändern können. Sie sind unzufrieden mit ihrer Familie, Ehe, unzufrieden zwischen den Beziehungen, die sie führen. Sie sind unzufrieden, weil sie nicht erfüllt sind und weil eigentlich ein großer Frieden noch fehlt, den sie mit Gott nicht haben. Aber wir dürfen Frieden haben. Wir dürfen in dem Werk seines Sohns ruhen und zufrieden sein. Dass wir nicht durch Anstrengungen oder Bemühungen etwas erlangt hätten, sondern Frieden, weil Gott es für uns getan hat. Und dieser Frieden lässt uns auch ruhen, dass wir nicht uns selbst irgendwie hartnäckig verändern müssen, um Sünden zuzudecken, um uns besser darzustellen. Nein, der Friede, den wir haben, ist mit Gott, weil unsere Sünden vergeben sind und er uns Tag für Tag in der Heiligung verändert. Und dieser Friede soll auch durch diesen Brief erneut groß gemacht werden und so spenden in Gefahren und in Schwierigkeiten. Ich möchte euch ermutigen, anhand von diesen zwei Versen, dass wir uns gegenseitig glauben, im Glauben stärken, da wir sehen, dass wir verbunden sind in Christus und so als Kanäle der Gnade Gottes sind, wodurch Gott wirken kann. Lasst uns in allererster Linie durch den Kolosserbrief selbst gestärkt werden, durch die Wahrheiten, die darin enthalten sind, die Gott uns gegeben hat, und erkennen, dass es nicht Menschenworte sind, die wir lesen, wenn wir den Kolosserbrief lesen. Nein, das ist mit gewaltiger Autorität kommt und einen Anspruch auf unser Leben hat. Aber auch die Kraft, die uns verändern wird, dessen Bewusstsein und dass unsere Identität in Christus Jesus liegt. Aber zweitens lasst uns Paulus auch als ein Vorbild nehmen, der sich bewusst war und seine Glaubensgeschwister wahrnimmt. Lasst uns offen sein für die, die Gott hinzufügt und sie im Glauben stärken. Der Paulus kannte diese Gemeinde gar nicht in Kolossee. Und dennoch war er besorgt für sie. Es war eine junge Gemeinde, die in Gefahr stand von Irrlehren. Eine Gemeinde, die das Evangelium verstanden hat, aber noch Unterweisung brauchte, wie es auf ihrem Leben Auswirkungen haben wird. Und indem Paulus diesen Brief schreibt, drückt er aus, dass er sie anerkennt. Dass er sich bewusst ist, dass es sie gibt. Und er ist besorgt und will sie im Glauben stärken. Oft ziehen wir uns vielleicht zurück und denken, was für ein Recht habe ich, in das Leben von jemandem anders hineinzusprechen. Und der Paulus, obwohl er Apostel war, tut er sich nicht von dieser Stelle hinabwirken auf die Brüder, sondern er begegnet sie als Brüder. Und so dürfen wir auch unsere Geschwister im Glauben als Brüder sehen, die wir gegenseitig helfen wollen, im Glauben zu wachsen, zu ermahnen, wenn Ermahnung nötig ist, zu trösten, wenn Trost nötig ist. Auch wenn wir andere Rollen haben, heißt es nicht, dass wir besser sind als andere, sondern wir sind füreinander da, als eine Einheit. Aber oft liegt auch der Grund, wieso wir es manchmal so schwer finden, Kanäle der Gnade Gottes zu sein, weil wir es verlernt haben, einfach Leuten geistlich zu trösten oder Gnade zukommen zu lassen. Und diese Hürde der Unbekanntheit ist oft dann eine Ausrede, dass wir gar nichts sagen. Und doch ist es, glaube ich, viel einfacher, als wir es uns manchmal vorstellen. Es klingt vielleicht komisch zu fragen, hey, wie geht's dir im Glauben? Aber oft kann dieser eine Satz schon so vieles auswirken, dass die Person endlich weiß, dass jemand viel mehr besorgt ist als nur, wie geht's dir? Oder einfach am Ende eines Gespräches zu sagen, Gottes Segen dir. Bewusst zu machen, dass sie nicht allein unterwegs sind, sondern dass Gott mit ihnen ist. Vielleicht nur einen Vers weiterzugeben zur Ermutigung. Sei gestärkt durch Psalm 72,2, der Herr ist deine Rettung. Aber wie können wir es sonst machen? Genau wie der Paulus es durch den Kolosserbrief machen wird. Er tut ihnen Wahrheiten Gottes ins Leben hineinsprechen. Jesus Christus hat alles geschaffen, auch dein Herz. Er ist auferstanden und darum haben wir eine Hoffnung. Er hält alles in seiner Hand, auch dein Leben. Ein Zitat, das ich gehört habe, das ich sehr hilfreich fand, um zu sehen, dass wir verbunden sind und auch es nötig haben, dass wir Wahrheiten, das Leben von anderen sprechen. Und mit diesem Zitat möchte ich auch schließen. Manchmal trifft das Evangelium im Mund eines anderen tiefer, als ich es mir selbst predigen kann. Lass uns bewusst sein, dass Gott Menschen berufen hat in Christus, wodurch er uns dient. Und vor allem dürfen wir das durch die Apostel fahren. Aber dass wir verbunden sind in Christus. Und vor allem, dass wir auch gestärkt werden in Christus. Amen.